Thema für eine Gemeindeklausur. Wir haben viele Antworten als Gemeinden. Denken wir zumindest. Ne? Kennen wir auch die Fragen der Menschen da draußen? Ja. Ich kann mich erinnern, früher gab es so ein Plakat, Jesus ist die Antwort. Hing dann überall so. Ne? Da hatte mal jemand drunter geschrieben, auf welche Frage. Ja, und es bewegt mich schon. Das meine ich jetzt ernsthaft. Natürlich ist ein bisschen Augenzwinkern dabei. Die besten Plätze sind noch frei hier für die Menschen, die Fragen haben, die wir vielleicht nicht kennen, aber wir haben die Antwort. Ja. Lass uns mal drüber nachdenken, welche Fragen haben die Menschen wohl draußen und haben wir auch darauf dann die Antworten. Nicht, dass wir in unserem eigenen Kosmos leben hier, in unserer Blase, sondern was bewegt die Menschen draußen wirklich, die jetzt da draußen Häuser bauen. Das beschäftigt mich wirklich. Ja. Haben wir die Antwort auf die, kennen wir die Fragen, sagen wir mal so. Wir schauen in die letzten Verse des Alten Testaments. Maleachi ist der letzte Prophet des Alten Testamentes, das letzte Buch im Alten Testament. Und seine letzten Worte habe ich euch mal hier mitgebracht. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er mir den Weg ebnet. Das ist der Bote des Bundes, auf den ihr so sehnsüchtig wartet. Und dann wirklich der allerletzte Vers, Maleachi 3,24. Ich sende euch den Propheten Elia, er wird die Herzen der Väter zu den Herzen der Kinder zuwenden und sie werden sich finden, damit ihr bei meinem Kommen, damit ich das Land nicht vernichten muss. Das sind die letzten Worte im Alten Testament, die letzten Worte eines Propheten. Ich sende meinen Boten. Und dann ist 400 Jahre etwa Funkstille. Wir hören nichts mehr von einem Propheten, zumindest ist uns nichts verzeichnet. Das Volk Israel lebt irgendwie in 400 Jahre und wir wachen quasi oder steigen wieder ein, wachen auf in einer Zeit, die eine dunkle Zeit ist, nehme ich an. Ja, das Land war besetzt von den Römern, die Juden hatten maximal noch ihre religiöse Gerichtsbarkeit, der Tempeldienst funktionierte. Klar, aber war auch korrumpiert an vielen Stellen. Händler haben sich ein gutes Geschäft gemacht mit den Opfertieren. Und der Glanz des alten Königreiches Israel war ja eh schon lang verschwunden. Eine dunkle Zeit, würde ich sagen. Und doch ist diese Erwartung da, diese Hoffnung lebendig. Elia wird kommen, ein Bote wird kommen. Ein Bote wird kommen. Und er wird den Retter ankündigen und natürlich dann auch wird der Retter selbst kommen. Ein Elia wird kommen und er wird den Messias voraussagen und der Messias wird auch kommen und alles wieder gut machen. Eine dunkle Zeit. Wir können vielleicht fragen, gab es überhaupt noch Menschen, die dem Herrn nachfolgten? Ja, auch wenn nichts darüber zu lesen ist, es gab viele Menschen, die dem Herrn von ganzem Herzen nachfolgen. Und vielleicht ist auch heute so, wenn wir denken, ist doch alles, es wird immer dunkler, immer düsterer, die Menschen wenden sich ab von den Kirchen und so weiter. Es gibt viele Menschen, die dem Herrn von ganzem Herzen nachfolgen. Wir geben die Hoffnung nicht auf, wir wissen, es ist ein Volk da, das dem Herrn von ganzem Herzen nachfolgt. Vielleicht ist auch deine persönliche Welt, die ja letztendlich größer vorkommt als die Welt da draußen, vielleicht ist die auch ein bisschen dunkel. Ich möchte dir als kleinen Anfangstrostvers schon mal mitgeben, auch wenn du den Eindruck hast, deine persönliche Welt ist dunkel. Schau mal hier, Gott sagt, ich werde dich nicht im Stich lassen. Ist das nicht gut? Ich werde dich niemals verlassen. Ich werde dich nicht im Stich lassen. So, wir haben es verstanden. Israel steht in einer dunklen Zeit. Der Tempel, übrigens, wenn die gewusst hätten, dass 70 Jahre später der Tempel, kein Stein mehr auf dem anderen steht, zum Glück haben sie es nicht gewusst. Eine dunkle Zeit, wird der Elia, wird Messias, wird der Sohn Gottes kommen, uns erlösen. So, jetzt machen wir einen kleinen Gedankensprung, scheinbaren Gedankensprung. Frage an euch, wer im Neuen Testament hat den größten Textanteil als Autor? Was glaubt ihr oder was wisst ihr? Es kann nicht schlimm falsch sein. Sagt ruhig mal, was glaubt ihr, wer ist der Autor? Wer hat am meisten geschrieben im Neuen Testament? Paulus. Falsch, also wenn man es, ich hab's eilig, ich habe nur 30 Minuten. Lukas. Lukas hat den größten Textanteil. Er hat im Grunde ein zweibändiges Werk geschrieben. Wir nennen es heute Lukas-Evangelium. Er ist natürlich nicht so genannt, ist ja klar. Und dann die Apostelgeschichte. Ne? Schreibt er vorne, lieber Theophilus, ich habe hier geschrieben, ich habe, viele haben schon berichtet über das, was mit Jesus geschehen ist. Ich habe diese Berichte alle studiert, sagt Lukas. Ich möchte heute über Lukas 1 predigen, das ist der Predigtext, das längste Kapitel im Lukas-Evangelium, 80 Verse, wir schaffen das. Er schreibt, lieber Theophilus, ich habe alles studiert, was schon bisher aufgeschrieben wurde. Ich habe dann beschlossen, nochmal geordnet alles zusammenzufassen. Folgenden Qualitätsanspruch habe ich: Ich beziehe mich nur auf Menschen, Lukas war ja nicht dabei, die A, Augenzeugen waren, die von B, von Anfang an dabei waren und C, heute noch Diener des Wortes sind. Das ist sein Qualitätsanspruch und deswegen hat Lukas dann das Evangelium verfasst, auf das ich mich jetzt heute beziehe. Menschen, die dabei waren, Augenzeugen hätte es ja viele gegeben, Speisung der 5000 und so weiter. Ne? Nein, er sagt, die von Anfang an dabei waren, die heute noch Diener des Wortes Gottes sind und die Augenzeugen waren. Und dann beginnt dieses Lukas-Evangelium 1, das sind ja die ersten Verse eben schon gewesen, die ich euch gegeben habe mit meinen eigenen Worten. Und dann beginnt dieses erste Kapitel im Lukas-Evangelium. Übrigens, dass wir ja immer so weihnachtlich verorten, ist auch richtig inhaltlich, ihr werdet es gleich merken, aber es spielt eigentlich viel, viel früher. Anderthalb Jahre vor dem weihnachtlichen Geschehen, was wir heute schon besungen haben, geht es schon los mit Lukas 1. Er ist der Autor, der die größte Spanne hat von seiner Erzählung. Er fängt am weitesten vorne an und hört am spätesten auf, als Paulus im Gefängnis ist, in Rom. Und das Ganze ist wie so ein Bühnenstück, dieses Lukas 1 Kapitel. Ich habe ja persönlich oder als beruflich viele Weihnachtsmusicals für Kinder so produziert und macht mir auch so ein Heft vorne und da steht dann erstmal so die Besetzungsliste, damit die Leute, die das machen wollen, ein bisschen einschätzen können, Besetzungsliste und die verschiedenen Orte, so dass man das Ganze ein bisschen weiß. Und im Grunde ist dieses Bühnenstück, so nenne ich es mal, ja, respektvoll, ein älteres Ehepaar, eine junge Frau, ein Engel, einige Nachbarn, eine Menschenmenge. Perfekte Zutaten für ein Krippenspiel, oder? Oder Weihnachtsmusical in der Gemeinde. Orte sind drei. Kleines Häuschen in den Bergen Judäas, der Tempel und ein Haus in Nazareth. Das sind die Zutaten für Lukas Kapitel 1. Und wir steigen vorne ein. In den Bergen von Judäa, so ungefähr sehen die aus, steht ein kleines Häuschen, da wohnt ein Ehepaar drin. Der Mann arbeitet normalerweise in Jerusalem, aber auch damals war es schon ganz modern. Er hat nur ab und zu Präsenzzeiten in Jerusalem und kann die meiste Zeit in Judäa in seinem Häuschen leben, ist auch ein bisschen preiswerter als im Ballungsort Jerusalem. Er heißt Zacharia oder griechisch Zacharias. Aha, okay. Und seine Frau heißt Elisheba oder griechisch Elisabeth. Und sie sind dieses ältere Ehepaar, was ich eben bei der Besetzungsliste schon genannt habe. Zacharias und Elisabeth. Beide stammen aus einem Priestergeschlecht, Stamme Levi und Elisabeth sogar direkt aus der Linie Aarons. Deswegen heißt sie auch Elisabeth, Elisheba, weil so hieß auch die Frau Aarons. Großer Respekt in diese Richtung. Zacharias ist, weil er aus dem Stamme Levi kommt, ein Kohen, ein Priester. Kohen, ein Priester. Und er hat ab und zu tun, so meistens 2-3 Wochen nur im Jahr. Deswegen sagte ich, er ist meistens in seinem Häuschen in den Bergen Judäas in Jerusalem. Dann hat er nämlich Tempeldienst immer für eine Woche. Es gab 24 Abteilungen der Priester und die waren übers Jahr verteilt so circa zweimal dran. Ja, und es waren sehr viele Priester, also man muss das Ganze so ein bisschen einteilen, dass jeder auch mal drankommt. Ja. Übrigens ganz interessant, Kohen, kennt ihr den Freddy Kahn aus Nagold? Ja. Ich hatte den auch mal eingeladen zu einer Veranstaltung, jüdisches Leben im Nordschwarzwald, und der hat es dann erzählt. Kahn, also alle, die Kahn heißen, oder auch Cohen, Leonard Cohen oder so, ne, das sind alles, das kommt aus diesem Wort raus, Kohen. Das sind eigentlich Leute aus dem Priesterstamm, ne? Freddy Kahn, Oliver Kahn, ja. Und er sagte auch, wenn er in einer Synagoge an einem Gottesdienst teilnehmen würde oder teilnimmt, es wird er dann aufgefordert, den Abschlusssegen zu sprechen, weil er ein Kohen ist vom Namen her. Versteht ihr das? Ja? Finde ich total spannend. Leonard Cohen. Mhm. Jetzt unser liebes älteres Ehepaar. Privat wären zwei Dinge zu sagen. Lukas berichtet, sie lebten gerecht und untadelig vor dem Herrn. Ich habe es vorhin gesagt, eine dunkle Zeit, aber es gab Menschen, die gerecht und untadelig vor dem Herrn lebten. So wie heute auch. Ja, gibt es immer. Volk Gottes. Höchstes Lob. Das heißt nicht, dass sie sündlos waren, die beiden, aber sie brachten ihre Opfer und brachten die Dinge wieder in Ordnung. Und Paulus sagt ja auch später von sich selbst, ich lebte untadelig, also es geht. Paulus sagt von sich, ich lebte untadelig, aber ohne Erkenntnis Christi. Das macht den Unterschied, ne? Die beiden konnten es noch nicht wissen, Zacharias und Elisabeth, Elisheba, aber sie lebten untadelig vor dem Herrn. Das war das Erste, was man über sie privat sagen kann. Das Zweite ist ein großer Schmerz. Sie lebten seit Jahrzehnten mit einem nicht erhörten, Gebet. Elisabeth konnte kein Kind bekommen. Das haben wir in der Bibel im Alten Testament ja immer wieder. Rahel, Hannah, Sarah, das ist eine Konstellation, die es immer wieder gibt, auch in der Bibel, die kennt das. Sie hatte einen großen Schmerz, sie konnten kein Kind bekommen, sie konnte kein Kind. Sie haben viele Jahre gebetet, jetzt war sie inzwischen alt geworden und damit hat sie vielleicht auch das Gebet erledigt, ich weiß es nicht ganz genau. Es war so dramatisch damals auch in der Zeit, das wurde als ein Missfallen Gottes ausgelegt und sie hatte sogar den Spitznamen in der Gegend, kein schöner Spitzname, die Unfruchtbare. Versteht ihr, was für ein Schmerz, was für eine Demütigung, wenn man mit diesem Namen leben muss, Elisabeth, die Unfruchtbare. Aber sie lebten untadelig vor dem Herrn, sie folgten ihm von ganzem Herzen, sie waren nicht bitter geworden und Zacharias hatte seine Tempeldienste. Eines Tages war es so weit, dass er wieder mal zum Tempel gehen musste, hatte seinen Dienst, er packte sein Köfferchen sozusagen, gab der Elisabeth noch einen Kuss und klar war, jetzt geht er eine Woche nach Jerusalem, erstmal wieder dran mit den Tempeldiensten. Die Krönung eines jeden Priesterlebens war, wenn man mal im Heiligtum das Rauchopfer anzünden durfte. Es war sogar so weit geregelt, dass man es nur, damit jeder auch mal eine Chance hat, ja, nur einmal und es wurde per Los ausgelost. Und ihr glaubt es nicht, als Zacharias seinen Dienst antritt für diese eine Woche im Tempel und dann auch mal das Los organisiert wird, wer es macht was so die ganze Zeit. Es gab ja viele Jobs, kamen jeden Tag viele hunderte von Menschen in den Gottesdienst dort. Da mussten diese Opfer gebracht werden, die Dinge mussten organisiert werden, gereinigt werden, die Segen mussten, die Gebete mussten gesprochen. Es gab viel Arbeit dort, ne, wenn man dann mal dran war. Und ihr glaubt es nicht, es fiel das Los auf Zacharias, dass er in dieser Woche das Privileg hatte, das Rauchopfer anzuzünden. Er hat seine Elisabeth noch eine kleine WhatsApp geschrieben. Hey, Wahnsinn, ich bin dran diese Woche. Dann ist er dran, wahrscheinlich nachmittags. Der Nachmittagsgottesdienst, der war um 15 Uhr. Und er ist dann oben, die Menschen sind im Vorhof, viele Menschen, die am Gottesdienst teilnehmen, die beten. Er geht dann rein in das Heiligtum, um das Rauchopfer anzuzünden. Ein ganz großer Moment. Da bist du ganz alleine. Und dann ist noch das Allerheiligste nur durch einen Vorhang getrennt. Und er steht da vor dem Altar, der Leuchter zündet an. Und auf einmal steht rechts vom Altar ein Mann, ein Engel. Also dann links von ihm, rechts vom Altar, links von ihm. Zacharias bekommt einen Riesenschreck, klar. Bist du auch völlig überrascht, wenn du denkst, du bist in diesem Raum ganz allein. Und aus Zeitgründen kann ich es nicht ausführen. Es gab auch einen Grund, warum man einen Schreck bekommt, wenn ein Engel im Heiligtum steht. Der Engel hat eine klare Botschaft an Zacharias. Die fasse ich euch zusammen schnell. Hab keine Angst. Er hatte Angst. Hab keine Angst. Und jetzt, Gott hat euer Gebet erhört. Welches denn? Elisabeth wird einen Sohn bekommen. Du sollst ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein, du und deine Frau und viele Menschen auch, denn er wird ein großer Mann vor Gott werden. Er wird ganz besonders leben, ein Nazirea von Geburt aus, wird sich nie die Haare schneiden, wird kein Alkohol trinken, ein Gottgeweihter wie Samuel. Hat übrigens gewusst, dass Samuel so lange Haare hatte? Ja, hat sich nie die Haare geschnitten. Schon vor der Geburt im Mutterleibe wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Das ist ein Unterschied zu den anderen Propheten, da war immer nur zeitweilig der Geist Gottes. Er wird im Mutterleibe schon mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Er wird handeln in der Kraft des Elias. Maleachi, erinnert ihr euch? Es wird einer kommen, Elia. Er wird die Herzen der Menschen, viele Menschen in Israel zu dem Herrn bewegen, zu Gott. Er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern bewegen und umgekehrt. Hatten wir eben, ne? Die letzten Worte, die so rüberklangen in diese neue Zeit von Maleachi. Es wird einer kommen, im Geist des Elias, ein Elia. Er wird die Herzen bewegen, der Väter zu den Kindern. Er wird einen Weg ebnen, auch Jesaja sagt das. Das sagt der Engel dem Zacharias. Wie reagiert Zacharias? Großartig. Endlich ist mein Gebet erhört. Nein, leider nicht, muss ich sagen. Ne? Zacharias sagt, wie kann ich sicher sein, dass das geschehen wird? Und wie? Ich bin alt, meine Frau ist auch alt. Er denkt rein menschlich, biologisch. Er fordert ein Zeichen. Er kann sich das nicht vorstellen. Das Wort Gottes reicht ihm nicht aus. Wie kann ich sicher sein? Wenn Gott uns anspricht, ist es keine gute Sache, ein Zeichen zu fordern. Wir sollten dem glauben, was der Herr uns sagt, was auch in seinem Wort steht. Ja. Und manchmal können wir es selbst nicht glauben, wenn Gott unsere Gebete erhört, weil es ein anderer Zeitpunkt ist, weil es vielleicht auch anders ist und weil wir schon gar nicht mehr damit gerechnet haben, wir hatten das Kapitel zugesprochen. Gott erhört hier Gebet und lässt durch Gabriel den Engel verkündigen. Und Zacharias reagiert letztendlich ungläubig. Wie kann das geschehen? Der Engel, ich sag mal so, bekommt so ein bisschen einen Hals, versteht ihr? Ja, ist eigentlich mal so, ne? Er sagt, ich bin der Engel Gabriel. Ich stehe vor Gott. Er hat mich zu dir gesandt mit dieser frohen Botschaft. Und du glaubst nicht. Weil du nicht geglaubt hast, sagt Gabriel, wirst du ab sofort verstummen. Und deine Sprache wird erst wiederkommen, wenn all diese Dinge, die ich angekündigt habe, geschehen sind. Weg ist der Engel. Zacharias, die Leute draußen werden schon unruhig. Warum kommt er nicht? Er soll das Gebet sprechen, den Segen sprechen. Und dann kommt er raus, Zacharias, und die Menschen sehen, er muss irgendwie eine Vision gehabt haben, er kann nicht mehr sprechen. Gibt ihm die Zeichen, bittet den Kollegen, mach du den Segen und so. Ne? Und dann bleibt Zacharias noch die 2-3 Tage, weil er muss seinen Dienst noch zu Ende machen, wird quasi krank geschrieben und wandert dann nach Hause. Und wahrscheinlich hat er sich überlegt, wie könnte ich jetzt das alles meiner Elisabeth erzählen? Er ist ja stumm geworden. Ne? All diese wunderbaren Prophezeiungen, auch von Maleachi, die da eingebaut waren in diese Ansage des Gabriels. Wie könnte ich das meiner Frau erzählen? Vielleicht hat er sich in Jerusalem noch so eine Wachstafel, zahlt vielleicht die Krankenkasse dann, gekauft, um das dann einzuritzen, um zu erzählen, zu berichten, dass Elisabeth ein bisschen Bescheid weiß. Was passiert, nachdem er zu Hause ist? Elisabeth wird tatsächlich schwanger. Auf natürlichem Wege. Sie hält sich 5 Monate verborgen. Vielleicht aus Angst, ob es wirklich wahr ist. Ne? Oder sie zieht sich zurück in die Gegenwart Gottes. Die Menschen sollen es noch nicht wissen, dass sie schwanger ist. Aber sie lässt diesen wunderbaren Vers in unsere Mitte heute Morgen, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen haben mich verachtet. Der Herr hat mein Elend angesehen und meine Schande von mir genommen. Der Herr hat Großes an mir getan. Ich möchte dir heute Morgen auch sagen, ich weiß nicht, wo du in einer demütigen Situation steckst, ohne Gebetserhörung, vielleicht über viele Jahrzehnte. Der Herr hat dich angesehen, Menschen haben dich vielleicht verachtet oder verachten dich immer noch. Aber du kannst doch eines Tages sagen und bezeugen im Rückblick und in dem, was jetzt geschieht, der Herr hat Großes an mir getan. Wir sind schon bei Lukas 1, Vers 26, ich mache einen kleinen Sprung. 6 Monate später, ganz kurz nur, sitzt eine junge Frau in ihrem Raum und Engel Gabriel hat nochmal eine Dienstreise. Ähnliches Thema, könnte man fast sagen. Ne? Das kennt ihr gut. Ja. Er kommt rein, kündigt Maria an, du wirst schwanger werden, einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Wie reagiert Maria? Im Vergleich zu Zacharias, sie reagiert glaubensvoll. Sie sagt nicht, wie soll das geschehen, gib mir ein Zeichen, kann gar nicht gehen, ich bin dies und jenes. Nein, sie sagt, nur, wie kann das geschehen, ich bin noch nicht verheiratet. Aber es ist kein Glaubenszweifel da. Sie reagiert glaubensvoll. Der Engel sagt, der Heilige Geist wird dich überschatten und deshalb wird das Kind auch Sohn Gottes genannt werden. Und deine Elisabeth, deine Verwandte ist schwanger und sie wird in ihrem Alter noch einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es doch, sie sei unfruchtbar. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Ein weiteres Highlight-Statement hier in diesen Texten. Der Engel sagt, bei Gott ist nichts unmöglich. Und denk dran, ist der Engel Gabriel. Ich stehe vor Gott jeden Tag. Wenn er sagt, bei Gott ist nichts unmöglich, werde ich nicht sagen, wie soll das geschehen? Ja, sondern bei Gott ist nichts unmöglich. Kannst du es glauben, dass bei Gott nichts unmöglich ist in deiner kleinen, großen Welt? Bei Gott ist nichts unmöglich. Und dann, der Herr hat Großes an mir getan. Maria ist zu bewundern, einen kurzen Gedanken nur. Eigentlich crasht ja in diesem Augenblick ihre komplette Zukunft. Ja? Sie ist verlobt, das wisst ihr, vielleicht 16 Jahre alt oder so. Und sie weiß genau, das aus mit Josef. Er wird mich verlassen, verstoßen, vielleicht werde ich sogar gesteinigt. Habt ihr euch das mal überlegt? Ja? Ehebruch, ja? Wo soll das Kind denn herkommen? Vom Heiligen Geist? Ah ja, okay, ja. Ihre ganze Zukunft crasht und trotzdem sagt sie diesen wunderbaren Satz, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Was für eine Reife im Glauben, dass jemand das sagen kann. Egal, wenn meine Zukunft crasht, wenn ich nicht weiß, wie geht es jetzt weiter. Ich werde verstoßen werden. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Sehr, sehr stark. Und dann macht Maria sich eilends, heißt es bei Luther, auf den Weg zu Elisabeth. Es heißt, unverzüglich, alleine und eilends zu Elisabeth, ihrer Verwandten, 3 Tagesreisen zu Fuß ins judäische Gebirge. Es scheint eine sehr junge, entschlossene Frau zu sein. Ne? Man hört nichts von Eltern, irgendwie, die konsultiert werden müssen, nichts vom Josef. Sie sagt, da gehe ich hin. Der Engel hat es mir gesagt, Elisabeth bekommt auch ein Kind. Und als Maria das Haus betritt und Elisabeth sie begrüßt, hüpft in Elisabeths Bauch der kleine Johannes, könnte man sagen, 6 Monate alt inzwischen. Und Elisabeth wird vom Heiligen Geist erfüllt. Und dann lässt sie einen wunderbaren Lobgesang, kommt aus ihrem Mund, den ihr der Heilige Geist eingegeben hat. Und sie sagt über Maria, du bist von Gott gesegnet vor allen anderen Frauen und gesegnet ist auch dein Kind. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Elisabeth schaut schon prophetisch in das Erlösungswerk hinein und sie kann schon sagen, das Kind Maria in deinem Bauch ist mein Herr. Wer hat ihr das gesagt, der Heilige Geist? Als du das Haus betreten hast, hüpfte mein Kind beim Klang deiner Stimme vor Freude. Gesegnet bist du, sagt sie über Maria, weil du geglaubt hast. Und das ist auch das Thema letztendlich meiner Predigt. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast. Ich möchte euch diesen Vers hier ranlassen, damit ihr ihn euch merkt. Ja. Wenn du was von heute mitnimmst, wäre das ein Wunsch von mir, dass du diesen Vers verinnerlichst. Ne? Gesegnet weil ich geglaubt habe. Wir glauben dem Herrn, wir glauben seinem Wort und dadurch sind wir gesegnet. Eigentlich heißt das Ganze ja komplett, gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Vielleicht denkst du so ein bisschen an ihren Zacharias, der so stumm daneben steht. Ne? Er hatte ja nicht geglaubt. Ne? Der Herr, wird der Herr tun, was er gesagt hat? Wie kann ich es wissen? Es ist ein gigantischer Segen, wenn wir dem Herrn glauben, seinen Worten. Und scheint es noch so unmöglich und so biologisch und nicht passend und nicht vorstellbar. Wir wollen dem Herrn glauben, was er zusagt, hält er ganz gewiss. Und dem Herrn zu glauben, ist ein Segen. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast. Ich weiß, Glaube ist ein Geschenk. Aber ich möchte dich ermutigen, dich wieder auf dieses Risiko, auf dieses Abenteuer des Glaubens einzulassen. Was der Herr gesagt hat, wird er tun. Und weil du das glaubst, bist du gesegnet in deinem Leben. Maria als nächstes hat dann auch einen Lobgesang geschenkt bekommen vom Heiligen Geist, was wir Magnifikat nennen. Auch das überspringe ich natürlich aus Zeitgründen. Aber übrigens, das will ich sagen, in diesem Lobgesang, natürlich durch den Heiligen Geist, wird offenbar, dass Maria eine ganz tiefe Schrifterkenntnis hat, ein Schriftkenntnis. Ja? Sie zitiert in ihrem Lobgesang über 10 Verse aus dem Psalmen, aus dem Lobgesang der Hanna, als sie ihren Samuel im Tempel weiht, eine Frau, die auch kein Kind bekommen konnte. Maria, Magnifikat, ein Lobgesang. Sie verbindet diese prophetische Welt mit dem, was jetzt geschehen wird. Das hat ihr Gott geschenkt, der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist kann in uns nur erwecken, was wir auch im Herzen zum Beispiel an Schriftkenntnis tragen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir das Wort Gottes gut, gut kennen. Dann kann es zum richtigen Augenblick auch zum Vorschein kommen. Elisabeth und Maria, nun in diesem Haus, diese zwei, die ganz junge Frau, die nicht weiß, wie es mit ihrer Zukunft weitergeht, die alte, ältere Frau, die völlig überrascht ist von dem, was ihr passiert ist. Beide haben ein Kind im Bauch. Die eine sollst du Johannes nennen, er wird den Weg bereiten, der Elia, und die andere dann schon den, dessen Weg bereitet wird, den Messias, den Erlöser, auf den die Welt wartet. Diese zwei Frauen, ich stelle mir das doch vor, ja, die sind in diesem Haus. Es muss ja bis Maria kam, eine stille Zeit gewesen sein dort. Elisabeth hat es sich zurückgezogen für 5 Monate. Zacharias kann nicht sprechen. Und dann kommt Maria. Und sie werden alles so vom Heiligen Geist erfüllt, sie lobpreisen. Und das haben die zwei wohl für eine Zeit der Jüngerschaft auch miteinander gehabt, mit diesen beiden Babys. Ne? Und der Johannes hat dauernd gehüpft vor Freude. Und es muss irgendwie richtig stark gewesen sein. Maria bleibt 3 Monate bis kurz vor die Geburt des Johannes. Johannes wird geboren und es heißt, wie es auch der Engel vorausgesagt hat, alle werden sich freuen. Die Nachbarn kommen, die Freunde kommen und es heißt, Lukas berichtet das, es war eine große Freude. Waren es nicht die gleichen, die vorher gesagt hat, die Unfruchtbare? Okay, Schwamm drüber, würde ich mal sagen. Ja. Sie freuten sich. Elisabeth natürlich auch. Dem Kind wird bei der Geburt noch kein Name gegeben, sondern erst nach 8 Tagen bei der Beschneidung. Das war die Tradition und das war so üblich. Und was auch üblich war, dass das Kind einen Namen bekommt aus der Verwandtschaft, sogar gerne den des Vaters. Und die Eltern, die Nachbarn und Freunde sagen, Elisabeth, jetzt ist der 8. Tag, Beschneidung heute. Wie soll das Kind heißen? Ist ganz klar, es soll Zacharias heißen. Und sie widerspricht glasklar und sagt, nein, sein Name lautet Johannes. Die Freunde sind brüskiert und sagen, was ist hier los, Tradition, weißt du nicht, wie es üblich ist. Wir fragen den Vater, sie geben ihm Zeichen irgendwie, daraus könnte man übrigens entnehmen, dass Zacharias vielleicht auch taub war. Ja, warum geben sie ihm Zeichen? Zacharias, du bist der Vater, er soll doch Zacharias heißen. Und Zacharias lässt sich die Tafel bringen, und ritzt dort ein, sein Name ist Johannes. Und in diesem Augenblick kann er widersprechen. Sein Name ist Johannes, wie es der Engel vorausgesagt hat und wie es auch notwendig ist in diesem Augenblick. Und er preist den Herrn, er spricht einen Segen aus, sind seine ersten Worte. Er erhöht den Herrn, er preist den Herrn, nachdem er wieder die Sprache zurückbekommt. Ich finde diese Stelle deswegen so interessant, weil ich habe das Gefühl, dass die Situation dort kippig ist. Ja? Es ist Druck da. Viele Menschen sind da, feiern mit und sagen, soll doch Zacharias heißen. Aber der Engel hatte gesagt, er muss Johannes heißen. Elisabeth wusste das und Zacharias wusste das. Und es ist so gut, dass die beiden standhaft geblieben sind. Sie hätten ja auch vielleicht einen kleinen Kompromiss machen können. Lass uns doch Zacharias Johannes oder Johannes Zacharias. Nein, sie bleiben glasklar. Und dass der Augenblick bedeutend ist und diese Entscheidung, diese Standhaftigkeit, sehen wir daran, dass in diesem Augenblick Zacharias seine Sprache bekommt, nicht als der Sohn geboren wurde, sondern in diesem Augenblick. Und ich stelle mir manchmal auch die Frage, wenn Gott uns beauftragt, wenn er uns klare Anweisungen gibt, wie gehen wir mit diesem Druck um, wenn er von außen kommt? Können wir dem standhalten, wie die beiden? Auch wenn Tradition und was weiß ich noch und Menschenmengen dagegen springen, sagen, ist doch ganz klar, so muss es sein, so ist es üblich. Wenn Gott uns beauftragt und sagt, so soll es werden, und ich habe es dir gesagt, dann gehe ich im Glauben, weil ich gesegnet bin und gesegnet sein will und ich bleibe standhaft. Und ich bin so froh, dass Zacharias und Elisabeth in diesem Augenblick standhaft geblieben sind. Die Minuten der Standhaftigkeit des Gehorsams. Wie ging es weiter? Ehrfürchtiges Staunen heißt, schreibt Lukas, erfasste die Menschen in der ganzen Gegend. Die Nachricht von diesen Ereignissen verbreitete sich im ganzen Bergland von Judäa. Alle erfuhren, die davon erfuhren, dachten darüber nach und fragten sich, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Was wurde übrigens aus dem Johannes? Wir sind eigentlich schon am Ende des Lukas 1 angekommen. Vielleicht vorher noch ein Gedanken. Johannes, Zacharias prophezeit über Gott, über Israel, über Jesus, was kommen wird. Und er prophezeit auch über seinen eigenen Sohn. Und er sagt, mein Kind, du wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg ebnen. Das sind alles Klänge von Jesaja, von Malachi. Und deswegen habe ich euch da vorhin mit hineingenommen als Start, dass wir sehen, wie alles wunderbar zusammenpasst. Was wurde aus Johannes dann, nachdem er geboren wurde? Er wuchs auf und wie es der Engel gesagt hatte, schon als junger Mann ging er schnell in die Einöde. Vielleicht hatten sich Zacharias und Elisabeth es auch ein bisschen anders vorgestellt. Ne? Nun war ein Kind da und sie hatten wahrscheinlich schon gedacht, er bleibt jetzt bei uns, versorgt uns im Alter. Er wird natürlich auch Priester, ja, weil er aus dem Stamme Levi ist. Ne? Und jetzt kommt es auf einmal ganz anders. Er ging weg in die Einöde, verließ seine Eltern, hatte lange Haare, trank keinen Alkohol. Lukas erzählt, er ernährte sich von Heuschrecken, wildem Honig, trug einen Mantel aus Kamelhaar, einen Ledergürtel. Er predigte über die Sünde und viele Menschen, tausende von Menschen kamen, um sich von Johannes taufen zu lassen. Bauern, Händler, Soldaten, alle wurden ergriffen von seiner Botschaft, kehrt um und er taufte zur Vergebung der Sünden. Es war noch keine Taufe zur Erlösung, wie wir das heute kennen, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Aber es war schon eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Und schon bald wurde er Johannes der Täufer genannt. Er hatte Jünger, die ihm nachfolgten. Er wurde auch versucht, in dem Sinne, dass die Menschen ihn zum Messias machen wollten. Die dachten, das ist der Messias. Er sagte, nein. Ich bin's nicht wert, dem ich den Weg bereite, auch nur die Schnürsenkel zu binden. Ich bin nur der Bote. Ich weise hin auf Jesus, der kommen wird. Der Altersabstand ist ja 6 Monate zwischen den beiden. Sie sind sich auch begegnet. Er hatte dann auch, als er ins Gefängnis kam, warum kam er ins Gefängnis? Er hatte den Mut, Herodes ins Gesicht zu sagen, du hast gesündigt. Du hast die Frau deines Bruders geheiratet, sie ihm weggenommen. Herodes warf ihn ins Gefängnis. Und im Gefängnis bekommt er auch mal Zweifel. Und er lässt zu Jesus schicken, der dann unterwegs war mit seinen Predigtdiensten. Bist du wirklich der, den wir erwarten? Oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Und Jesus lässt zurücksenden, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Wunder geschehen, all diese ganzen Dinge. Und dann stirbt Johannes mit circa 30 Jahren, sozusagen als Partygag. Ne? Es gibt ein großes Fest bei Herodes und die Tochter tanzt und Herodes ist sehr angetan, angesoffen auch und fragt, was hast du einen Wunsch? Und die Mutter, die Herodiana heißt sie, glaube ich, die sagt, die den Johannes hasste, weil er diese Sünde anprangerte, sagt, ich will den Kopf von ihm auf dem Silbertablett. Herodes konnte nicht zurück aus der Nummer, nicht raus. So stirbt Johannes. Jesus sagt über Johannes, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Habt ihr das gewusst? Stark, oder? Unter allen Menschen, deswegen erzähle ich diese Geschichte heute Morgen auch so gerne, ja? Weil es ein Vorbau ist zu Weihnachten, der größte Mensch, der je gelebt, der je von einer Frau geboren wurde, ist Johannes der Täufer, von einer Unfruchtbaren, die alle Hoffnung aufgegeben hatte, ist Johannes der Täufer. Und jetzt kommt noch ein Wort für dich. Der Kleinste im Himmelreich ist größer als Johannes der Täufer. Liebe Geschwister, was haben wir für eine Berufung? Wir werden eines Tages, glaubst du das, im Himmelreich sein. Und mir geht es ja nicht um Größe oder so, aber ich will nur sagen, in welche Erhebung wir hineinkommen. Wir werden in der Gegenwart Gottes letztendlich größer. Der Kleinste im Himmelreich wird größer sein als Johannes der Täufer. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast. Ich weiß nicht, was deine Herausforderungen sind, wo du Worte Gottes kennst, die nicht matchen mit dem, was in deinem Alltag passiert, die nicht passen zu deinen Gebeten. Zacharias, Elisabeth, Maria, drei Figuren, sage ich mal, in unserem weihnachtlichen Stück, ja, die von einem Engel besucht werden, deren Alltag durchgespült und auf den Kopf gestellt wird. Und sie alle, Zacharias ja letztendlich auch, ne? Der Herr hat Großes an mir getan. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast. Gesegnet bist du, weil du glaubst. Und mein Ziel, Ankunft ist im Himmelreich Gottes. Ja. Und da werden wir Johannes dem Täufer begegnen. Ne? Und wir werden eins sein zusammen. Gott arbeitet, und jetzt komme ich zum Schluss, mit ganz normalen Menschen. Mit dir, mit mir, mit ganz normalen Menschen. Zacharias, Elisabeth, Maria. Mitten aus ihrem Alltag, ihrem Berufsalltag, werden sie vom Himmel berührt. Werden sie von Gott angesprochen, beauftragt. Ich blende nochmal ganz kurz zurück, um es auch zu übertragen in unseren Alltag. Vielleicht bist du ein Zacharias, schon ein älterer Herr. Und du bist völlig überrascht, dass Gott dich anspricht mit einer Sache, die du schon längst aufgegeben hast, wie Zacharias. Sei nicht rational, nicht verzweiflerisch, nicht zu schlau, damit du nicht verstummst, sondern dass der Auftrag dir wirklich gegeben werden kann. Und wenn du doch 9 Monate verstummst, ich übertrag's mal so, nutze die Zeit, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und wenn der Mund dir dann geöffnet wird, ist als erstes, dass du Lob reißen kannst, dass du die Schrift erklären kannst, dass du ein Gesegneter bist. Du bist gesegnet, Zacharias, weil du geglaubt hast. Der Engel dich anspricht, wenn Gott dich anspricht, du hast nicht mehr damit gerechnet. Es kommt nochmal ein Auftrag für dich. Oder Elisabeth. Vielleicht hast du ein Leben lang unter einer Demütigung, unter einer Betitelung gelitten. Unter einer Unzulänglichkeit. Gott hat deinen Wunsch bislang noch nicht erhört. Und das auch schon aufgegeben zu beten, weil das nicht mehr denkbar ist. Und dann berührt dich Gott und vertraut dir etwas an, womit du nicht gerechnet hast. Habt ihr euch schon mal überlegt, wieso Gott eine unfruchtbare Frau erwählt? Ja, also wenn schon dieses Wunder auch mit Johannes der Täufer und so weiter, dann ja vielleicht nicht eine alte Frau oder eine, die sowieso Kinder kriegen kann. Ne? Wenn Gott was macht, dann sind richtig Wunder mit dabei, ne? Mehrere Wunder. Etwas, was bei den Menschen nicht möglich ist, ist bei Gott möglich. Vielleicht musst du dich auch zurückziehen, wenn du so einen Auftrag bekommst wie Elisabeth. 5 Monate, erstmal keinem sagen. Und es wächst in dir und eines Tages kommt es zum Vorschein. Gesegnet bist du, weil du Gott glaubst. Vielleicht bist du eher ein junger Mensch, wie Maria, 16, 17. Hast du noch viele Pläne vor dir. Das ganze Leben, da ist schon ein wunderbarer Partner, all diese ganzen Dinge. Und dann crasht so ein Auftrag Gottes und klirr alles, die ganze Zukunft, wie sie geplant war. Maria wollte in Kürze heiraten. Du weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll. Da ist ein Auftrag und da passt gar nichts zusammen. Wie kann das weitergehen? Deine normale Zukunft wird komplett in Frage gestellt, du junger Mensch. Und Maria, hab's euch vorhin erzählt, gibt sich komplett rein in den Willen Gottes. Mir geschehe, wie du es vorgesehen hast. Du bist gesegnet, weil du Gott glaubst. Johannes, gut, da ist schwer, eine Parallele zu ziehen, ne? Weil keiner war wie er, sagt Jesus. Und doch ist es jemand, vielleicht das ist interessant, der komplett aus dem normalen Leben herausgenommen wurde, um allein dem Herrn zu dienen. Er hat nie geheiratet, er hat sein Leben komplett dem Herrn geweiht, in der Einöde den Herrn gesucht und dann seinen großen Auftrag gehabt. Und allerletzter Gedanke aus diesem Bibeltext, 80 Verse waren das. Ja. Das vorhin schon erwähnt, Elisabeth und Maria, diese 3-monatige Zweierschaft. Ein junger Mensch, ein älterer Mensch. Vielleicht wäre das auch mal was, dass du, ich weiß nicht, wer zuerst den Antrag stellt, der Ältere oder der Jüngere. In dem Fall kam die Jüngere zur Älteren, ja, Maria zur Elisabeth. Vielleicht geht ihr mal ganz konkret, mal 3 Monate miteinander, weil ihr so einen ähnlichen Auftrag habt wie die beiden Schwangeren. Und ihr erlebt eine Zeit der Jüngerschaft, der Zweierschaft. Ihr könnt voneinander lernen. Die eine Junge, so glaubensvoll, die Ältere, voller Lobgesang. Mit diesen Zeugnissen, der Herr kann alles tun, was uns unmöglich erscheint. Er tut Großes. Vielleicht geht ihr mal 3 Monate miteinander und dann gehst du wieder nach Hause, wie Maria. Und ihr kommt in die Gegenwart Gottes, wie diese Menschen in dem Haus in den Bergen Judäas. Ich sehe hier viele spannende Konstellationen, wie das passen könnte. Ja? Ein Jüngerer, ein Älterer und ihr lernt voneinander. Idee der Zweierschaft, begrenzte Zeit. Schluss. Sei gesegnet, weil du dem Herrn geglaubt hast. Sei gesegnet, weil du dem Herrn glaubst. Amen.